So, herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge und wir haben eine ganz besondere Premiere, denn wir haben zum allerersten Mal einen Gast dabei und wir haben uns natürlich was richtig Geiles einfallen lassen. Der Zufall hat sich das einfallen lassen, aber ihr wisst ja, der Zufall lügt nie. Wir haben den Star-DJ der Region am Start. Ja, da lacht er. Er kommt gleich wahrscheinlich, sagt er. Nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den lieben Dominik Koch zu Gast. DJ Carnage, 23, was
korrekt.
Es damit auf sich hat, das wird er uns heute erzählen. Das wird er uns vielleicht erzählen. Geschichte dahinter, all das werden wir ihm heute rauspressen. Merry Christmas an euch schon mal, frohe Weihnachten und viel Spaß bei dieser Folge. So, lieber Dominik, herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Gerne. Ich glaube, unser Vorgespräch war schon so geil. Also, ich meine, wenn man da mitgefilmt hätte, hätte man gesagt, Alter, was macht der alles? Das ist ein Tausendsasser. DJ war ja eigentlich schon untertrieben jetzt, ne? Also DJ ist doch fast schon Beleidigung, oder wie?
Nein, gar nicht. Das ist ja so mein Hauptwesen, würde ich jetzt mal sagen. Also so das Wichtigste in meinem Leben und das, was, glaube ich, auch so die meiste Energie sowohl bringt als auch braucht, ist, glaube ich, das DJing. Aber mir wurde des Öfteren schon mal gesagt, dass ich eigentlich so einen 28- bis 30-Stunden-Tag haben müsste bei dem, was ich alles mache. Ja, das stimmt wohl.
Ja, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Ich habe ja letzte Woche in Social Media gelesen, 35 Jahre. Also da dachte ich, 35 ist er noch gar nicht.
Naja, man muss nur auf die Haare gucken, dann sieht man das schon ganz gut.
So, schauen wir jetzt weg.
35 Jahre DJ, also ich meine, viele würden das gerne im Entertainment-Bereich sehr viel aufbauen. Du bist da seit Jahrzehnten eine Nummer überregional, muss man einfach auch sagen. Da kommen wir gleich vielleicht mal viel dazu. Ja, aber nimm die Menschen mal kurz mit. Was machst du denn um das DJing herum? Wie hast du dir diesen Entertainment-Bereich für dich aufgebaut?
Ja, also machen wir die DJ-Geschichte mal nachher. Also das, was ich im Moment alles mache, ich habe einen Vollzeitjob im Marketing beim lokalen Radiosender bei uns, bei Antenne Trier. Ich betreue bei den Spieltagen die Wettkonzept Gladiators, die jetzt erste Basketball-Bundesliga spielen.
Und aktuell Tabellenführer sind?
Ja, nee, wir sind gerade Tabellenzweiter hinter den Bayern, aber als Aufsteiger würde ich sagen, ist das schon eine ganz gute Leistung. Zum Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, sind 8 von 10 Spielen gewonnen worden, also da hätte niemand mit gerechnet. Weil vorher war so ein bisschen die Ansage, wir müssen 12 gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Ja, ich würde sagen, 2/3 schon mal geschafft. Kann man ein bisschen entspannter in die Weihnachtstage gehen. Dann betreue ich die ein oder andere Social-Media-Seite von Unternehmen in Trier. Teilweise beraten, teilweise so, dass ich die Sachen auch ausführe. Ja, und dann habe ich 4 bis 5 Tage die Woche noch Moderations- oder DJ-Gigs.
Also
eine Menge.
Also er arbeitet auch abends. Das ist schon mal zu viel in der Generation, die so nachkommen.
Aber ich habe auch den großen Vorteil, ich habe noch nie viel Schlaf gebraucht. Also mir wurde mal gesagt, ich wäre ein australisches Baby gewesen, weil ich immer wach war, wenn alle am Schlafen waren. Und das zieht sich halt durch. Also wenn ich ins Bett gehe ohne Wecker, bin ich nach spätestens 6 Stunden wach.
Und, die innere Uhr ist aktiv.
Ja, und man trackt ja mittlerweile auch immer alles Mögliche. Mhm. Ich habe dann auch über 80% Erholungsfaktor. Also wo andere Leute irgendwie 10-12 Stunden schlafen müssen, um irgendwie annähernd dahin zu kommen, das habe ich nach spätestens 6 Stunden. Und gerade so die Sommerzeit, wo dann irgendwie mehrere Events anstehen, habe ich auch mal irgendwie 4-5 Tage am Stück, wo ich nur 4 oder 5 Stunden schlafe. Und das ist gar kein Problem, zum Glück bis jetzt noch. Ich drücke mir selber die Daumen, dass das so bleibt.
Was hat man dir gegeben, Dominik? Mit der Muttermilch.
Glaubst du, das ist antrainiert? Oder?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Also meine Mutter sagte immer, dass ich schon früh sehr wenig geschlafen hätte. Ich glaube aber nicht, dass es genetisch ist, weil wenn ich mir meine Brüder anschaue, dann würde ich sagen, ist es vielleicht so, dass das auf 3 aufgeteilt wurde und ich habe halt den wenigsten Anteil an Schlaf bekommen. Nee, aber da ist auch viel Training dahinter, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich will ein Studium machen oder ich will einen Job machen, um nicht ganz aufs DJing am Anfang zu gehen, will aber natürlich weiterhin auflegen und dann hat man nicht viele Schlafmöglichkeiten.
Absolut. Ja. Die Nacht ist ja meistens der Tag, ne? Also,
ja.
Muss man sagen. 35 Jahre. Also du verdienst ja hauptsächlich Geld, sag man mal,
ja.
mit dem DJing. Ja? Das heißt, du könntest das hauptberuflich machen?
Ja, ich habe das ja viele Jahre hauptberuflich gemacht. Also ich bin auch erst seit letztem Jahr Dezember jetzt wieder im Marketing drin, weil ich das Projekt mit dem lokalen Radiosender sehr, sehr geil finde, weil ich glaube, dass da noch sehr viel Potenzial ist, was nicht genutzt ist. Und ich auch glaube, dass da 2026 sehr viel passieren wird. Kann man dann verfolgen. Und ich schon irgendwie sage, ich will nach und nach schon ein bisschen weniger mal am Wochenende unterwegs sein oder mal sagen können, ich mache jetzt mal ein Wochenende frei, wobei ich zugeben muss, das hat dieses Jahr exakt gar nicht geklappt. Ja, das ist so ein bisschen der Vor- und der Nachteil, wenn man einen positiven und guten Ruf in der Region hat, dass dann die Anfragen nicht weniger werden.
Ja, und das Spannende ist, er macht ein bisschen Understatement so in der Region.
Ja, also er stapelt sehr, sehr tief, haben wir festgestellt.
Überregional, ich meine, witziger Zufall, wir kannten uns ja aus der Region sowieso und wieder gesehen haben wir uns nach Jahren bei Marcel Remus auf der Party. Hey, Moment, man, kennst du doch da.
Ja, 2018.
2018 waren wir da, 2019 waren wir da, glaube ich. 2018 und dann morgens auf die Seite, irgendwie irgendwas. Und aber wie kommst du denn dazu? Jetzt nimm uns mal ein bisschen mit. Wie kommt man in solche Kreise nach 30 Jahren? Ich meine, man baut natürlich einen Ruf auf einerseits, aber andererseits, wie schafft man es als DJ so prominent auch durchzustarten und davon leben zu können?
Also es ist eine Mischung aus mehreren Faktoren. Also fängt damit an, man muss das, was man tut, immer mit 100% machen. Wenn du das nicht machst, ist in allen Berufen, die eine gewisse Optik nach draußen haben, fällt es irgendwann einfach auf. So, das ist bei einem guten Kellner so, das ist bei einem Einzelhändler so und das ist noch extremer bei jemandem, der auf einer Bühne steht. Weil wenn wir das nicht auf der Bühne ausstrahlen, dass wir das da gerade zu 100% leben, dann glauben die nicht alle.
Dann wird die Party scheiße auch, ne?
Genau, ja. Genau. Das finde ich immer ganz amüsant, wenn ich mich mit anderen DJs unterhalte und die mir sagen so, ja, Song XY, bei mir funktioniert der nicht. Und dann denke ich immer so, komisch, bei mir ist das ein Hit. Und dann gucke ich denen zu und dann weiß ich auch warum, weil die stehen dann mit den Schultern unten und mehr oder weniger einem Lächeln am Pult und drehen die Regler ganz gemütlich. Also ich bin meistens klatschnass geschwitzt nach dem Gig, weil ich auch mit meinem jetzigen Alter immer noch da rumhüpfe und die Arme dauernd oben habe, wenn ich weiß, dass ich sichtbar bin. Und irgendwie selber mitfeiern. Und das ist einfach ein wichtiger Faktor.
Du fühlst deine Arbeit, du fühlst die Musik dann auch in dem Moment und nimmst die Leute natürlich dann auch mit.
Ich habe auch von Anfang an in meinem beruflichen Dasein, auch in den anderen Faktoren immer gesagt, wenn ich 5 Arbeitstage hintereinander mich in einer Position nicht wohlfühle, dann kündige ich die. Das habe ich selbst in Stellen gemacht. Also ich hatte mal eine geschäftsführende Position im Marketing von einem sehr großen Franchising in Sachen Fastfood. Und auch die habe ich irgendwann gekündigt, weil ich gesagt habe, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Wo mich jeder für bescheuert erklärt hat, weil es halt ein sehr, sehr hohes Gehalt war. Und ich zu dem Zeitpunkt aufgrund des Jobs auch sehr viel die DJ-Sachen runtergefahren hat und dann erstmal quasi auch nochmal Anlauf nehmen musste. So, und das ist so ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dann zählt auch dazu, dass man eine soziale Ader haben muss. Wenn du menschlich nicht mit den Leuten klarkommst, dann wirst du nicht oft irgendwo hingebucht, dann kannst du künstlerisch noch so gut sein, das ist nicht so relevant.
Ja.
Das wird jetzt in den letzten Jahren immer noch mehr ein größerer Faktor durch Social Media etc. Und manchmal ist es auch Dreistigkeit. Das war zum Beispiel bei Marcel so.
Okay.
Weil wir vorher schon Kontakt hatten, dann kam ein Bericht im Fernsehen darüber, über seine erste Lifestyle Night. Damals hieß die noch nicht Lifestyle Night, sondern Remus Immo Night oder so. Und es wurden auch immer wieder Ausschnitte gezeigt, wo man auch die Musik gehört hat. Dann habe ich ihn über Social Media angeschrieben und habe gesagt, hey, wenn du nächstes Jahr auf deiner Party auch noch gute Musik haben willst, dann sag mir Bescheid, dann komme ich. Und dann schrieb er mir zurück, dass er das mag, wenn Leute so dreist sind. Dann könnte man sich ja irgendwann mal unterhalten, müsste man halt schauen, weil ich wäre ja in Deutschland. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, nö, ich bin gerade auf Mallorca, wir können uns morgen auf einen Kaffee treffen. Und dann haben wir uns Port Antratsch auf Espresso und Coke Zero, beste Kombination. ich glaube, damals war es noch Cola Light. Getroffen. Ich habe ihm einen USB-Stick mitgebracht, voll mit Mixtapes von mir und haben uns sehr gut unterhalten von Anfang an. Und ein paar Stunden später schrieb er mir dann, okay, das ist der Termin, halte den bitte frei nächstes Jahr. Ich hätte gern, dass du da bist. Seitdem bin ich da, bin jetzt dieses Jahr im 10. Jahr auch gewesen.
Das ist 10. Jahr.
Und ja, wir kommen sehr gut klar. Es macht sehr viel Spaß. Es ist eine coole Location mittlerweile wo wir jetzt sind. Und ist natürlich auch immer ein Highlight so für mich, auch gerade, wie gesagt, Social Media ist mittlerweile sehr wichtig. Und ich sehe das ja auch immer, wenn ich mir meine Insights dann angucke, was unterm Jahr passiert und wie es dann auf einmal massivst nach oben geht, nach dem Event oder um das Event herum. So, und wenn man dann noch den Faktor hat, dass man selber ein Umfeld hat, was das Ganze mitmacht. Mhm. Das ist auch sehr wichtig. Ich meine, das kennt ihr auch, wenn man nonstop und immer arbeitet. Dann muss man auch den Partner, die Partnerin haben, die sagt, ja, gehe ich mit. Und das habe ich zum Glück. Und meine Partnerin akzeptiert das vollkommen, wenn ich ihr irgendwie an dem Mittag schreibe, hey, hab gerade einen Anruf bekommen, Kollege ist krank, ich fahre jetzt nach Düsseldorf auflegen. Da kam noch nie irgendwie, ja, aber wir wollten heute Abend essen gehen, sondern da kam immer Daumen hoch, alles klar, bis morgen.
Natürlich sehr viele wichtige Aspekte mit drin, die greife ich mir gerne auf. Also zum Ersten, ich finde das ja immer saugeil, wenn mir jemand so sagt, hey, ich habe da jemanden kalt angeschrieben und jetzt vielleicht noch einen vermeintlichen Promi oder einen bekannten Menschen.
Jetzt muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war er ja für mich zum Glück noch nicht so groß. Ich glaube, dass wenn jetzt jemand ihm so schreibt, dass da sehr viel logischerweise untergeht aufgrund der Masse.
Absolut, ja, klar. Absolut. Ja.
Weil man auch nochmal einen anderen Status hat.
Da hat man natürlich so einen Prellbock, wo das abreißt.
Ja, aber manchmal ist es besser, du gehst frontal dann frech auf jemanden zu, wie wenn du dann auf der anderen Seite jemanden komplett zuschleimst. Ja. Das mögen ja die meisten nicht. Einfach direkt sagen, so und so, das und das kann ich, hör dir das an.
Da wird es angeschlichen.
Genau.
Ja. Ja, geil, also richtig geil und seitdem bist du da mit an Bord.
Ja.
Und jetzt hast du gesagt, du hast auch Unterstützung family-wise. Also ich mache jetzt mal ein Klischee auf. 35 Jahre diese Branche, normal musst du richtig abgefuckt hier sitzen, so richtig voll gekokst oder sonst irgendwas, so richtig vielleicht also
die
Alkohol.
Üblichen
ich meine auch auf so Partys, ja, die Klischees sind ja einfach, ich habe Schnupfen heute.
Die Klischees sind ja auch nicht falsch. Also man muss ja sagen, ich habe das immer, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auflege, dann bekommt der Club oder der Veranstalter der sogenannten Tech Rider, da steht drauf, so hoch muss das DJ-Pult sein. Bei mir immer ein bisschen wichtig, weil ich nicht der Kleinste bin. Da steht drauf, welche Technik verbaut sein muss etc. Und da steht auch immer, was gehört zum Catering. Und bei mir steht da immer drauf, 3 Flaschen stilles Wasser in Klammern, bitte keine Nestle-Produkte, 2 Dosen Red Bull. Und ich kriege immer, wenn ich zum ersten Mal irgendwo bin, danach einen Anruf, Jackie oder welcher Wodka oder brauchst du Sekt oder Champagner? Und ich dann immer so, nee, deswegen steht nichts drauf. Ja, wir wollten mal nachfragen, weil das haben wir so nicht. Es ist schon nicht unbegründet, dieses Klischee. Sehr, sehr viele meiner Kollegen trinken. Das ist, finde ich, auch vollkommen, das muss jeder selber entscheiden. Ich für meinen Teil habe halt irgendwann festgestellt, wenn du 160 Gigs im Jahr machen möchtest, DJing, Moderation, was auch immer, klar, da sind Sachen dabei, die dauern nur 2 Stunden, da sind Sachen dabei, die dauern die ganze Nacht, dann hast du 2 Möglichkeiten. Du wirst entweder Alkoholiker und ziehst das durch, oder gehst sogar in die Drogenschiene mit Aufputschmitteln etc. Oder du machst es wie ich. Ich habe vor 9 Jahren auch aufgehört zu trinken. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht. In den 90ern, ja, toi toi toi, ist verjährt und ich weiß ja nicht, ob du zuguckst, Mama. Gab es da auch mal irgendwie die gewisse Drogeneskapaden. Aber das alles nicht mehr, seitdem es das neue Jahrtausend gibt. Und für meinen Teil habe ich einfach festgestellt, dass es ganz gut funktioniert. So, jetzt könnte ich auch noch sagen, dass ich viel Sport mache, aber ich gehe davon aus, dass meine Partnerin zuguckt und die ist Fitnesstrainerin. Ich mache sehr wenig Sport in letzter Zeit.
Das ist relativ für sie natürlich.
Ich bin wirklich faul geworden jetzt über das letzte Jahr, was aber dann auch so ein bisschen daran lag, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt wieder diesen Vollzeitjob noch im Marketing angenommen, dann wird die Zeit noch knapper und dann habe ich die Pausen einfach genutzt, um wirklich nichts zu machen. Lässt sich immer darüber streiten, ob der Sport dann vielleicht der gute Ausgleich wäre. Das schaue ich mir mal im nächsten Jahr nochmal an. Im Moment ist es aber so, dass ich einfach sage, nee, das brauche ich so einfach nicht. Und was du angesprochen hast mit familiärer Unterstützung, da kommen wir vielleicht einfach zu der Geschichte, wie ich zum DJ geworden bin. Also mein Onkel war DJ in Düsseldorf. In Düsseldorf eine relativ bekannte Nummer. Auch als Musiker viel unterwegs gewesen, hat bei Supermax gespielt, hat auch bei Nina Hagen in der Tour gespielt und hat irgendwann als DJ halt in Düsseldorf seine Homebase gefunden. Und mit 12 war ich erstmal da in Urlaub alleine, durfte dann alleine mal eine Woche da sein und habe den jeden Abend genervt, dass ich an irgendeinem der Abende mit möchte in den Club. Und dann hat er Donnerstagabend gesagt, okay, ich lege Donnerstag in der Krefeld in der Königsburg auf. Da ist es so, dass ich weiß, da kann ich dich quasi im Blick behalten. Das ist ein ehemaliges Schwimmbad gewesen, ist mittlerweile leider zu. Und ich wollte ja eigentlich nur dahin, so, um mal zu sehen, wie so das Erlebnis ist. So, und mit 12 guckt man vielleicht auch schon mal die ein oder andere Frau sich an. Und dann war das so der erste Faktor, wo ich dachte, ach guck mal, du stehst hier am DJ-Pult als DJ und da kommen immer wieder Leute und sagen dir Hallo. Das war schon so ein netter Faktor.
Hat dir gefallen.
Aber der entscheidende Moment war wirklich an dem Abend, weil mein Onkel irgendwann gesagt hat, guck mal, da hinten stehen eine Gruppe von Männern, die sich den ganzen Abend nicht bewegt hat. Sag ich, ja, ich zähle gleich von 15 runter und bei 0 garantiere ich dir, die schreien. Ich sag, Schwachsinn. Also geht ja nicht.
Gehen, ja.
So, und dann hat er einen Depeche-Mode-Song gespielt, bei 0 kam genau der Break und die Jungs sind ausgerastet. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das will ich auch. Habe ihm das dann gesagt am Tag drauf und dann sagte er so, boah, ist viel zu anstrengend, mir das beizubringen, hat er keinen Bock drauf. Soll ich gucken, wie ich klarkomme? Und damals gab es nun mal ja noch kein YouTube, also gab es keine andere Möglichkeit. Und dann habe ich gebittelt und gebettelt und dann sagt er so, okay, hier sind 2 Schallplatten, ich muss jetzt eine Stunde in die Stadt, wenn ich zurückkomme und du machst damit einen sauberen Übergang, bringe ich es dir bei. Ich kann bis heute noch den Übergang von Wake Me Up Before You Go Go auf Take On Me. Ich kann dir genau sagen, wo du die Schallplatte damals loslassen musst.
Damals noch Schallplatte. Ja.
Genau, damit das genau passt. So, und dann hat das funktioniert. Er war selber sichtbar wohl positiv überrascht. Mhm. Und ab dem Moment durfte ich dann immer mal wieder hochfahren, um mir was beibringen zu lassen, hab Platten bekommen. Und hab dann bei uns im Keller mit einem Plattenspieler und einem Kassettendeck hin und her aufgenommen, um geübt. Mixtapes zu üben. Und mit 13, am 5.12.1990, deswegen war gerade das 35-Jährige, habe ich das erste Mal in einem Club auflegen dürfen. Das war in Tram-Trabach in der Löwengrube.
Wow. Und Mini-Party oder eine richtige Party?
Nee, eine richtige Party, okay. Aber halt nur die ersten 2 Stunden. Mhm. Und meine Mutter hat vorne an der Theke gesessen, gewartet, bis ich Feierabend hatte und hat mich dann wieder nach Hause gefahren. Und das ab dem Moment dann auch regelmäßiger gemacht. Und so kam es dann, dass ich dann irgendwann mit 15 schon die ersten festen Jobs in Diskotheken hatte.
Ja, cool. Und dann war die Mutter natürlich, die hat hinter dir gestanden. Also die hat das ja gesehen. Oder
ja,
gab's da eine Passende über dem Kopf? Oh.
Nee, das war wirklich so richtig schön zweigeteilt. Also mein Vater hat es gar nicht verstanden, hat es auch bis heute nicht verstanden. Ich glaube, der hat auch erst, also wir muss dazu sagen, wir haben auch keinen Kontakt mehr. Aber ich glaube, der hat das erste Mal gecheckt, dass das wirklich ein Beruf ist, als ihm mein älterer Bruder mal erzählt hat, was ich mittlerweile an Umsatz mache. Okay. Vorher war das immer so, naja, der wird seine 200-300 € im Monat haben.
Über die Spielerei, Runde. Ne?
Ja, es hat sich halt ein bisschen geändert über die Jahre. Meine Mutter hat es von Anfang an unterstützt, weil sie einfach gesagt hat, okay, du hast eine Passion dafür, man sieht auch einen Progress und ich bin halt auch dran geblieben. Das ist ja das Problem, was viele Eltern so mit ihren Kids haben. Gerade was so Sportarten oder halt Musik angeht. Und hat das von Anfang an immer unterstützt und macht das auch bis heute noch. Also ich glaube, auf Instagram ist sie eine meiner größten Stalkerinnen.
Ja, geil.
Wenn ich irgendwo bin, kriege ich immer so 5 Minuten später die Mail so, wo ist das genau und wer ist da und welches Autogramm kannst du mitbringen? Und wenn ich irgendwo, habe auch das Glück, dass ich ein paar Mal im Jahr bei Sterneköchen auflegen darf und dann kommt öfter mal, ob ich dann auch noch liefern würde.
Ja, genau. Lieferservice.
Lieferservice. Ja,
cool. Ziemlich geil. Hat ja nicht jeder das Glück, dass Family so dahinter steht. Super, super wichtig. Gerade, ich meine, unter 18. Ja, wenn du unter 18 bist, ich glaube, wie bist du zu den Partys gekommen?
Hingefahren worden. Mama. Also am Anfang sehr, sehr viel Mama und irgendwann war dann halt auch so, ich habe dann mit 15 schon hier in Wittlich im Kolosseum aufgelegt.
Ja.
Da gab es dann halt aus dem Nachbardorf den Theker, der 21 war und da gearbeitet hat, der mich dann halt hin und her gefahren hat.
Mhm.
Das muss man zum Glück sagen, ist das ja auch alles verjährt, weil wenn man mal runterrechnet, hätte ich damals ja noch nicht arbeiten dürfen.
Aber ich glaube, da wurden die Regeln, die Schrauben noch mal fester gedreht. Aber Chapeau vor der Mutter, die dann halt wirklich gemerkt hat, hey, das ist eine Leidenschaft, die mein Sohn da hat und ich unterstütze ihn. Soweit wie bis heute ja.
Ich finde es vor allen Dingen find ich spannend.
Und wie viele Eltern belächeln das ja?
Ja, das merke ich auch selber. Also ich habe das ja sehr oft, wenn ich auf Partys, so gerade so private Sachen, hast eine Hochzeit und dann steht halt irgendwie der 11, 12, 13-Jährige, steht dann bei mir neben dem Pult und guckt ganz begeistert. Ich erkläre das dann auch immer sehr ausführlich und versuche denen so zu erklären, wie das funktioniert technisch. Wenn das irgendwie noch nicht gerade die Hauptparty ist, sag ich auch mal, komm mal her, jetzt kannst du mal einen Übergang machen, guck mal, wenn du jetzt losdrückst, passiert das und das. Und dann ist ganz, ganz oft, dass dann irgendwie die Eltern da stehen und sagen so, ja, aber das ist ja kein Beruf. Und ich dann denke so, naja, also du bezahlst gerade jemanden dafür. Also es ist ein Beruf.
Und meistens nicht so knapp jetzt bei der Qualität. Ja. Vielleicht, dass wir wirklich mal gerade den Business Case beleuchten, weil der ist natürlich hochgradig interessant. Ist für dich okay, Umsätze zu teilen? Kann man die?
Ja. Also man kann es ja auch anders runterbrechen. Also die meisten DJs haben wirklich nur diese 400, 500 Euro am Abend. Ich liege bei Hochzeiten dann auch mal bei 2.500 für meine paar Stunden, die ich dann irgendwie spiele. Und ich habe die letzten 6 Jahre kein Jahr mehr fünfstellig gehabt. Also ich war immer sechsstellig, immer gut sechsstellig und kann mir trotzdem immer noch erlauben, mehrmals im Jahr irgendwo umsonst zu spielen und bin trotzdem noch in dem Level. So ein
davon Hobby zu sprechen, ist natürlich sehr kritisch.
Ja, also, ja. Ja, das, also es war auch so ein bisschen das Problem für meinen jetzigen quasi Chef beim Radio, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und er mir dann erzählt hat, wie schön das ja beim Radio läuft und dass man ja auch ganz gut Gehalt und Provisionen einstreichen kann und ich ihm dann sagen musste, du, das ist total lieb, aber ich zeig dir mal meine BWA vom letzten Jahr, dann wirst du feststellen, ich mache dieses Projekt halt wirklich, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Also finanziell müsste ich das mir nicht antun, jetzt noch einen Vollzeitjob zu machen.
Das ist der Job beim Radio, das Hobby.
Ja, paradoxerweise kann man so sagen, obwohl es ja wirklich dann Vollzeit ist, ja. Aber es ist so gesehen für mich mein Hobby, ja.
Also ich feiere das ja total. Warum? Weil jetzt guckt man als Teenager und ich glaube, das ist ja auch ein Muster, was man bis heute hat, wenn da oben ein DJ steht. Mhm. Der hat ja, da hat man voll die Achtung und der steuert die Meute. Also für mich ist nachvollziehbar, dass es ein Beruf ist. Aber trotzdem hat es manchmal nicht so den Ruf, dass es ein krasser Beruf ist. Wo hast du gemerkt, ich mache das, ich werde das beruflich machen? Und und wie hast du diesem Beruf vielleicht Struktur gegeben? Also, dass du sagst, hey, das hat ein professionelles Level.
Also, bewusst wurde mir das so, ich wollte eigentlich nach der 10. Klasse abgehen, weil ich gesagt habe, okay, hey, das läuft jetzt schon so, dass ich damals schon für die 90er sehr gutes Geld verdient habe und für einen 16-Jährigen sehr, sehr gutes Geld. Und dann wirklich überlegt habe, okay, ja, nee, die durften das selber machen. Das war auch ganz paradox, was dann so, also viele haben das auch gar nicht so mitbekommen, wie viel ich unterwegs war. Also in meiner Abiturzeitung steht, dass man sehr viel gehört hat, aber keiner so genau wusste, wieso. Mhm. Weil ich damals halt schon sehr, sehr viel in Düsseldorf und in Köln an den Wochenenden war und da aufgelegt habe. Und das haben die Leute ja gar nicht so mitbekommen. Das war ja nicht wie heute. Und wenn ich dann einmal im Monat in Wittlich aufgelegt habe, haben die gesagt, naja, gut. Ja, unser DJ. Ja. So, aber zu dem Zeitpunkt war das so, dass ich eigentlich schon gedacht habe, okay, ich gehe nach der 10 ab und werde DJ. Und dann hat meine Mutter gesagt, guck doch mal, wenn du jetzt auf der Schule bleibst, dann hast du noch viel mehr Zeit, wo du irgendwas machen kannst. Ich habe gesagt, okay, gut, machst du erstmal Abitur. Habe ich Abitur gemacht. Und habe dann gesagt, ja gut, das hast du ja alles in der Tasche, Schulpflicht ist vorbei, jetzt machst du nur DJing. Und hat meine Mutter gesagt, naja, so eine Ausbildung wäre ja vielleicht ganz gut, dass du irgendwie... Ne, weiß ja nie, guck mal, vielleicht platzt dir irgendwann das Trommelfell, du darfst nicht mehr auflegen. Plan B. So, ist ja bei Sportlern auch oft so, dass man halt einfach schauen muss, den Plan B zu haben. Dann habe ich gesagt, gut, ich bewerbe mich als, damals gab es den neuen Job des Bürokommunikationskaufmanns. Ich dachte, boah, das ist so neue Medien. In Wahrheit muss man sagen, war das der neue Ausdruck für Sekretär. Habe mich beworben bei Aldi in der Verwaltung hier in Wittlich, bei Kaufhof Galeria in Trier in der Verwaltung und an der Verwaltung der Uni. Bin dann bei der Uni zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Die waren etwas irritiert, dass ein Mann reinkam, weil mein Name wird ja mit QUE geschrieben. Mein Vorname ist in Deutschland eigentlich ein Mädchenname. Und das Passbild ist wohl abgefallen. Also sie dachten, es kommt eine Dominique, aber es ist kein ein Dominique. Und eine der Fragen war dann auch, ja, können Sie sich denn überhaupt vorstellen, mal einen Kaffee für Ihren Chef zu machen? Wo ich gesagt habe, wenn der den trinkt, also ich bin in einem Hotel groß geworden, musste nie Kaffee so machen in der Art und Weise. Deswegen, hey, klar, hab die Ausbildung angefangen und hab nach 3 Monaten gemerkt, das ist mir zu langweilig. Weil es halt wirklich ja ein Sekretariatsjob war. Es hat Spaß gemacht, das Team in der Verwaltung der Uni war immer sehr, sehr cool. Ich habe zu manchen Leuten da immer noch Kontakt. Aber es war langweilig. Und wollte dann schmeißen. Und dann kam mein Ausbildungsleiter und hat gesagt, naja, du hast ja Abitur. Schreib dich parallel ein. Wir stellen dich nachmittags frei. Wenn deine Arbeitsleistung so bleibt in der Ausbildung, dann kannst du nachmittags studieren gehen. So, und dann habe ich überlegt, okay, coole Idee eigentlich. Und oh, dann ist dir auch nicht langweilig. Und dann ziehst du es auch durch, dann hast du einen Grund. Nachmittags waren hauptsächlich Lehramtsvorlesungen. Also habe ich dann noch Germanistik und Politikwissenschaften auf Lehramt studiert, sodass ich in der Theorie sagen könnte, ich kann, bin jetzt 25 Jahre fast raus, könnte wahrscheinlich sogar ins Lehramt im Notfall wieder zurück, aber ich könnte definitiv jederzeit wieder irgendwo im Büro arbeiten.
Es ist natürlich eine absolut krasse Mischung.
Auch,
wenn man überlegt, der reißt da die Meute ab, ja, macht da den gibt's ihm.
War im Referendariat sehr spaßig, weil ich es dann ein paar Mal hatte, dass dann auf einmal Schüler bei mir vom Pult standen.
Oh.
War für die im ersten Moment so total cool, bis sie realisiert haben, Moment, das ist mein Lehrer und ich bin unter 18, der weiß das irgendwie. Aber, okay. Ja.
Eine spannende Mischung.
Hat der Lehrer natürlich dicht gehalten.
In dem Fall, ich dürfte da niemals was zu sagen, weil wie gesagt, ich habe mit 16 schon in Clubs gearbeitet und ja, das müssen sie mal selber mit sich zu Hause vereinbaren.
Ja.
Jetzt hat die Veranstaltungsbranche ja 2-3 Jahre extremst gelitten. Ja. Mhm. Also jetzt warst du 30 Jahre in diesem Segment und auf einmal wird da so ein Shutdown gemacht vor ein paar Jahren. Was hast du in der Zeit gemacht? Wie ging das so ab? Also ich kann mich ja noch an ein, zwei Sachen erinnern, aber das...
Man muss vor allem sagen, der Shutdown kam damals am 14.03. und ich hatte zum 31.12. den Job, den ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, im Marketing gekündigt. Weil ich diesen Momentum hatte und gesagt habe, ich kündige jetzt. Ist mir ehrlich, hätte man vorher gewusst, dass Corona kommt, hätte ich gesagt, das Jahr nehme ich noch mit, sitzt ja dann daheim. Aber ich hätte am 13.03. eigentlich in Trier noch eine 90er-Party gehabt. Und der damalige Ordnungsamtsdezernent hat mich angerufen und hat gesagt, hey Dominik, nur so zur Info, klar, ihr dürft die Party machen. Ich wollte dir nur sagen, morgen früh um 8 Uhr machen wir alles dicht. Wir haben die Vorgabe, morgen früh um 8 Uhr geht hier alles dicht. Mich um 17 Uhr oder so angerufen und sagt, also theoretisch hätten wir das heute schon gemacht, wenn wir das vorher gesagt bekommen hätten. Jetzt ist halt alles zu. Wir machen morgen um 8 Uhr alles dicht. Woraufhin ich gesagt habe, okay, dann mache ich die Party nicht. War der erste Shitstorm in meinem Leben, weil die Leute alle gesagt haben, ja, man darf ja und warum macht er das und Systemling. Und ich gesagt habe, ich möchte aber einfach nicht der Krankheitsherd sein. Wo es dann irgendwie am Montag heißt, ja, da haben sich 200 Leute angesteckt auf einer Party von dem DJ. Hab dann aber am Tag drauf den Techniker vom Casino angefunkt und gesagt, hör mal, wie sieht's denn aus? Kamera-Equipment habe ich, du hast die Technik da vor Ort, wollen wir nicht die Party heute nachholen als Livestream? Und daraus ist dann geworden, dass ich dann fast ein halbes Jahr lang jeden Abend für mindestens 2 Stunden gestreamt habe.
Wow.
Da war ich dabei.
Jeden Abend, ja.
Nicht jeden Abend, aber ich war mal dabei.
Social Distancing genannt, weil man ja Distanz halten sollte.
Ja.
Das war am Anfang wirklich bei der ersten Party so gedacht als, ja komm, ja so als Dankeschön dafür, dass die Leute das verstehen, dass ich das am Tag davor nicht gemacht habe und weil es der erste Shutdown-Tag war, also hatte keiner einen Plan für den Abend und haben das gemacht über Facebook und über Twitch. Über Facebook ist das immer so alle 30 Minuten abgebrochen, weil Urheberrechtsverletzung, bitte starten Sie neu.
Ja, klar.
Twitch ist da ja ein bisschen lockerer. Und im Laufe des Abends, also ich habe immer nur auf den Facebook-Blog offen gehabt und habe gesehen, hier sind so 20, 30 Leute online.
Ja.
Und im Laufe des Abends schrieb mir ein Kumpel über WhatsApp, was geht denn gerade bei dir auf Twitch? Und man muss dazu sagen, ich habe den Kanal vorher, eine Woche vorher aufgemacht gehabt, nur weil ich selber mich für das Medium interessiert habe. Ich so, was geht denn bei mir auf Twitch? Er so, ja, dann guck mal rein. Und ich switch das Tab um auf Twitch und lese, sie haben 132.000 Zuschauer. Okay, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Und sehe dann so in diesen Insights, die du direkt auf dem Startbildschirm kriegst, wenn du der Streamer bist, dass das zwischendurch auf über 300.000 war. Und danach hat sich herausgestellt, dass eine amerikanische Streamerin, die immer mehrere Millionen Follower hat, die gleichzeitig online sind, gesagt hat, ey, das ist eine Party mit 80er, 90er Mucke, wir gehen da jetzt hin. Und man kann bei Twitch raiden, dann gehen alle Follower erstmal mit und dann können die rausgehen, wie sie wollen. So, und das hatte zwei Faktoren. A, das ist natürlich ein schönes Endorphin, wenn man auf einmal so mehrere Tausende von Leuten, also über 100.000 Leute hat, die einem zuhören und zugucken.
Mhm.
Weil wir hatten uns auch richtig Mühe gemacht, hatten immer 2-3 verschiedene Kameraeinstellungen.
Ja, ja.
Und der andere Faktor, bei Twitch können die Leute ja spenden und abonnieren. Okay. Sodass ich dann nach dem Stream das, was ich am Vortag nicht eingenommen habe, mehr als das wieder drin hatte. Und dann natürlich noch mehr einen Grund hatte zu sagen, okay, wir machen das jetzt jeden Abend, weil wenn jeden Abend ein paar Euro kommen, dann hast du trotzdem insgesamt am Ende des Monats deine Miete bezahlt. Sodass das für mich gar nicht so der schlimme Faktor war, wie für die meisten meiner Kollegen. Also ich kenne sehr viele, die dann irgendwie im Baumarkt waren auf einmal und Regale eingeräumt haben. Ich musste das zum Glück die ganze Zeit nicht machen.
Es ist natürlich eine geile Geschichte. Ich meine, sie wiederholt sich bei dir so ein Stück weit, wenn man das mal so hört von außen. Du hast dann immer irgendwelche geilen Ideen gehabt. Also Marcel anzuschreiben, einfach mal random. Und jetzt hier so, ich mach mal Twitch.
Ja, wobei es, also muss halt auch immer sagen, ich habe mal gehört, es gibt kein Glück, sondern Talent und Vorbereitung sind das Momentum, was andere Glück nennen. Diese Punkte hatte ich halt schon oft in meinem Leben. Also, dass ich zum richtigen Moment auf der Insel war, um ihm meinen USB-Stick in die Hand zu drücken. Dass ich bei anderen Veranstaltungen irgendwie mal ausgeholfen habe, wo jemand aufgefallen ist und dann jemand festgestellt hat, huch, der kann ja was. Also bestes Beispiel, ich habe sehr lange für SWR 3 als DJ auf Veranstaltungen gespielt. Und das ist so entstanden, dass mich Jan Garfia, der damals die Stimme, so die On-Stimme bei SWR 3 war, angerufen hat, gesagt hat, hey, ich habe gerade einen Anruf bekommen, uns fehlt heute Abend ein DJ in Konstanz am Bodensee. Könntest du hier runterkommen? Und ich auf die Uhr geguckt, sag ich, naja, 5,5 Stunden brauchen wir. Ja. Bin da runtergebrettert, habe diesen Gig gespielt und samstags und montags kam dann der Anruf von der Booking-Agentur, die SWR 3 betreut, die gesagt haben, okay, wir hätten gerne deine Unterlagen. Wir haben hier gerade ein Feedback bekommen von dem Veranstalter, das wir noch nie hatten. Wo ich gedacht habe, cool, weil, also muss auch dazu sagen, man merkt das ja oft selber nicht. Also man steht da, macht das, was man gerne tut und im Nachhinein sagt einem jemand, war cool, war nicht cool. Dieses Momentum, während man auflegt, merkt man das gar nicht unbedingt. Klar, du siehst eventuell Leute mit Armen hoch und am Schreien. Das heißt aber nicht unbedingt, dass 90% nachher der Leute die Party gut fanden. So, und da war es dann so, dass die gesagt haben, hey, super, das passt sehr, sehr gut. Und dann war ich wirklich fast 4 Jahre, mindestens einmal im Monat irgendwo in Süddeutschland für SWR3 unterwegs. Und das war genau so ein Moment. Also absolut. Hätte ich an dem Tag gesagt, oh, ich bleibe lieber auf der Couch, ja, dann hätte ich
vielleicht nicht so gekommen.
Genau. Und das ist aber auch, glaube ich, was sehr viele unterschätzen, dass man immer, wenn man irgendwas wirklich möchte, auch schon mal diese Extrameile gehen muss.
Ich würde sagen, du bist immer in die Extrameile gegangen. Also dir war nie irgendwas zu viel, sondern du hast gesagt, ja, ich probiere es aus. Wenn es halt nichts ist, ist es nichts. Aber meistens hat es dir ja immer...
Ja. Also selbst wenn nicht, also ich habe auch schon Gigs gespielt, wo ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, was war das für ein? Und selbst das hat mir ja was gebracht in meiner eigenen Entwicklung, weil ich dann einfach gesehen habe, was ich nicht möchte. Und das ist auch bei Vorgesprächen zu feiern, frage ich die Gastgeber immer, was möchtet ihr hören? Und viel wichtiger, was möchtet ihr nicht hören? Weil die Leute gehen ganz oft daran, egal was, und sagen, ich möchte in 5 Jahren an Punkt X sein. Und das möchte ich mit diesen Schritten sein, wo ich immer sage, naja, ich finde es für mich immer viel wichtiger zu überlegen, was möchte ich in den nächsten 5 Jahren nicht sein und nicht machen, weil ich dann ja schon einen ganz, ganz großen Teil einfach weggeschoben habe und mich auf den anderen Kram viel besser fokussieren kann.
Absolut, ja, finde ich voll die Parallelen zu unserem Segment, was wir sehen. Ich möchte auf eine Sache, weil wir haben ja gesagt, Christmas Party. Dominik ist ja die Institution, muss man einfach sagen, bei einer der regional größten Partys, Jesus Christ Birthday Party. Ja. Da waren zwischenzeitlich mit 8000 Menschen mittlerweile etabliert mit 2.500, 3.000.
Also wir könnten diese 8,5 ja immer noch da haben, sondern der Hintergrund da ist, also zum einen die Weinbrunnenhalle oder wie wir in der Region sagen, der Sauftempel, der wurde irgendwann umgebaut und verkleinert und zum zweiten hatten wir ein paar Jahre hintereinander noch ein Zelt auf dem Parkplatz stehen. Das muss man aber dazu wissen, für die, die nicht hier aus der Region sind, diese Halle und der Parkplatz sind direkt an der Mosel und dann hatten wir es mehrere Jahre hintereinander, dass halt Hochwasser kam, das Zelt musste sowieso wieder weg und dann war immer der Faktor, okay, nehmen wir das Risiko in Kauf, Zelt aufbauen, Zelt abbauen, Kosten für das Zelt und dann darf es doch nicht stattfinden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, wir lassen es im kleineren Rahmen. Oder der Jugendclub Köf hat das gesagt, ich bin ja mittlerweile nur noch so der DJ. und spielen halt so, dass wir da so 2.500, 3.000 Leute im Durchlauf bespielen können. Läuft immer gleich ab, um 19 Uhr geht die Türe auf. Es kommen alle unter 18-Jährige und ein paar über 18-Jährige um 12 Uhr. Genau um 12 lasse ich die Leute den Countdown runter brüllen, muss man schon sagen.
Das ist eine Institution, das muss man sagen.
Ich glaub, dann passiert immer irgendwas. Dieses Jahr wird es auch richtig schönes Highlight, weil wir ein Jubiläum haben, weil es die 30. ist. Ein Jahr durften wir ja nicht. Dann wird Last Christmas gesungen. Und zwar von der kompletten Halle. Und so kitschig der Song auch ist und so sehr einen nervt, an dem Tag ist das für alle sehr, sehr cool. Dann switcht das komplette Publikum, weil alle unter 18 müssen gehen und gehen auch sehr freiwillig, weil das so ein Agreement ist, was sich über die Jahre gebildet hat. Dann kommen alle drüber und um 3 Uhr bis um 3 Uhr wird gefeiert. Und das, ja, das hat damals angefangen vor 31 Jahren mit 25, 30 Leuten im Jugendclubraum und ist dann immer größer und größer geworden. Und
um drei gibt es dann nochmal so einen Abschlusssong.
All I Want for Christmas.
All immer. I Want for Christmas.
Ja.
Ja. So heißt für also, dich, du darfst erst nach 12 Uhr rein. Ist so. Wenn ich du in Erwägung ziehst, hinzugehen.
Dominik hat mich mal vor ein paar Jahren eingeladen, dann war ich vor 12. Ich fand es sehr erschreckend. Ich war auf jeden Fall mit ihm der Älteste im Raum.
Ja, also es ist schon so, dass man vor allem auf der Tanzfläche, ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich einen Kumpel mit, der für mich ein paar Videos noch gemacht hat, so auch unser Alter, und der dann die ganze Zeit angeguckt wurde, so noch dazu mit einer Kamera. Es kam dann eher so, er hat mir dann irgendwann geschrieben, sagt er, ich warte jetzt bis nach 12, ich komme hier gerade so wie so ein creepy old dude rüber, der irgendwie die jungen Leute filmen will. Und ja, das ist eine Wiedersehensparty jedes Jahr und das ist total geil. Und ich freue mich auch, dass die jedes Jahr wieder fragen, ob ich das noch machen will, weil man könnte ja auch irgendwann einfach sagen, ja, wir buchen jetzt mal die jüngere Generation. Ich habe auch seit ein paar Jahren immer noch einen Kumpel aus Luxemburg mit dabei, wir machen das gemeinsam. Aber auch der ist gerade Papa geworden, Glückwunsch. Und auch der ist nicht mehr 19. Und
ja, das ist, aber das spricht ja für dich. Spricht ja für dich und für deine Arbeit, dass du halt immer wieder neu gebucht wirst.
Ja, neu gebucht, und ich glaube, dann da muss man ein Gespür entwickeln für die Menschen. Genau. Ich meine, Musik hat sich verändert in den letzten 35 Jahren. Deswegen auch die Frage, ich meine, jetzt schön, wenn man weiß, um 12 wird Last Christmas gespielt und um 3 wird All I Want for Christmas. Aber dazwischen findet ja was statt. Das heißt, die Party ist ja massiv abhängig von dir.
Ja.
So könnte man es einfach sagen. Wird das geil, wird das scheiße?
Absolut.
Deswegen muss man ja sich auch mit der Zeit entwickeln. Jetzt kann ich mir vorstellen, dein Musikgeschmack hat sich vielleicht verändert in den Jahren oder ist er geblieben? Wie hat sich das für dich verändert? Wie hältst du das Gespür zu den Menschen?
Also mein privater Musikgeschmack hat sich eigentlich gar nicht so verändert. Ich bin mit Disco und mit Hausmusik groß geworden und das ist auch immer noch so das, was ich so selber für mich einfach gerne höre, oder wenn ich mal feiern gehen sollte, was zweimal im Jahr vorkommt, dann schon lieber zu Hause oder elektronischer Musik. Aber ich habe halt ja das meiste von meinem Onkel gelernt und einer der ersten Sätze war immer, pass auf, du musst lernen, die Crowd zu lesen. Und dieser berühmte Satz, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch, das ist bei uns DJs sehr, sehr wichtig. Man muss sich einfach auch da wieder überlegen, okay, was möchte ich nicht? Also das berühmte Beispiel hier in der Region ist immer, dass ich kein Atemlos spiele. Mhm. Und das zieht sich halt so durch, weil ich halt sage so, hey, ich brauch's nicht. Auf der anderen Seite muss man halt schon immer auch den Kompromiss eingehen und zu sagen, ja, okay, die Nummer finde ich jetzt vielleicht nicht so qualitativ hochwertig produziert. Aber wenn die Leute sie feiern und ich habe genau dieses Klientel vor mir, dann läuft die Nummer. Und das ist so der wichtigste Faktor, dass man so ein bisschen sehen muss, es gibt zwei Arten von DJs. Du kannst dieser künstlerische DJ sein, das funktioniert in der Regel aber nur, wenn du große Produktionen hast, die sich gut verkauft haben. Dann wirst du ein Robin Schulz, ein David Guetta, wer auch immer. Und dann kommen die Leute wegen dir, kannst du machen, was du willst, wo du an dem Tag Bock drauf hast. Oder es läuft halt so wie bei mir. Ich sehe mich halt als Dienstleister. Ich sage mal, ich bin eine sehr gut bezahlte und kuratierte Jukebox. also dann muss man halt einfach schauen, okay, was habe ich an Publikum vor mir? Wie kriege ich die möglichst glücklich, ohne dass ich mich selber zu sehr verbiege? Und das ist so, das ist schon ein schmaler Grat. Das schaffen leider halt auch nicht so viele. Und gerade bei den jüngeren DJs ist so oft, dass, ja, aber die müssen doch verstehen, dass das XY besser ist als Z. Weil ich immer sage, das hat damit gar nichts zu tun. Manche Leute wissen das ja sogar, dass sie sagen so, hey, der Song, den der gerade vorhin gespielt hat, ist vielleicht besser produziert oder klingt schöner, aber sie finden den anderen einfach besser. Und dann läuft der andere. So, und da muss man sich halt immer überlegen, wo will man hin? Also,
aber da ist es ja, wie du sagst, auch wichtig, die Leute zu lesen und so ein bisschen das Gespür zu haben, hey, damit mache ich die jetzt glücklich. Ja. Weil viele liefern ihren Stiefel ab, haben ihre Playlist, die wird dann gnadenlos durchgespielt. Die Leute unten hängen dann gelangweilt irgendwo ab und denken sich, oh,
wobei man DJ sagen muss, das Paradoxe ist, Paradoxe ist, dass es ja heutzutage viel einfacher ist. Also durch diese ganze digitale Geschichte, wenn ich jetzt mittlerweile irgendwo auflege, dann komme ich teilweise nur mit einem USB-Stick und einem Kopfhörer. Ja. Früher musste ich hunderte von Platten, also mein Fiat Panda hatte mal einen Achsbruch, weil ich so viele Platten so viele drin hatte. Kisten. Ja. Und trotzdem hast du halt früher ganz oft das Momentum gehabt, dass du sagen musstest, habe ich nicht dabei, kann ich nicht spielen. Oder, das ist mir mal passiert, ich habe mal in Utrecht im Winkel van Sinkel ein paar Mal aufgelegt, bin dann da hochgebucht worden. Und damals war es ja nicht wie heute, dass du irgendwie schnell per WhatsApp, sondern da hat man wirklich noch mit Festnetztelefon und Brief kommuniziert. Und dann war klar, okay, an dem Datum bin ich da gebucht, bin da hochgefahren, stehe vor der Tür, sehe das Publikum, was da ist und sehe, ach, hier ist was falsch gelaufen. Dann kommt mir der Booker entgegen und sagt er so, hä, was machst du denn heute schon hier? Wir haben dich für morgen gebucht. Dann habe ich ihm gezeigt, so, nee, guck mal, Brief dabei, du hast mich für heute gesagt, oh, das ist nicht gut, weil heute haben wir hier eine Hardcore-Gabba-Party. Sag ich, gut, gibt zwei Möglichkeiten. Ich fahre jetzt heim und du gibst mir mein Geld. Oder ihr findet irgendwo einen Bereich, wo ich trotzdem spiele und du gibst mir mein Geld. Und dann war es wirklich so, dass die gesagt haben, okay, wir haben unten im Keller so einen Lounge-Bereich, da stellen wir dann die DJ raus. Und da habe ich das gespielt, was für unsere Verhältnisse hier in der Region damals Techno war. Und für die war das Chill-Out.
Oh, okay.
Weil es einfach viel, viel ruhiger war. Heute würde ich einfach sagen, ist kein Ding, mach einen anderen Ordner auf an meinem USB-Stick und spiele die Musik. Das heißt, eigentlich haben die DJs heute viel einfacher, um reinzukommen, auch technisch, mit der ganzen Software und so. Es gibt bei uns älteren DJs immer so ein bisschen den Satz, ja, du bist kein DJ, du bist ein Jugendlicher mit einem MacBook, weil es halt durch die Displays viel, viel einfacher geworden ist.
Klar.
Aber ich für meinen Teil habe immer, wenn so eine Innovation kam, mich direkt damit beschäftigt. Ich war der Erste, der auf CD umgesprungen ist. Ich war der Erste, der auf digitale Vinyl umgesprungen ist und dann irgendwann auf Controller. Gab viel Hate, weil die alle immer gesagt haben, ja, das ist nicht mehr richtiges Auflegen. Du kannst aber damit Sachen machen, die vorher nicht gingen. Also ich kann jetzt aus dem einen Song, während der läuft, eine A Cappella machen und den über was anderes drüber spielen. Das konnte ich früher nicht. Ich kann also viel innovativer arbeiten. Auf der anderen Seite entwickeln sich keine Hits mehr. Also Musik wird kein langfristiger Hit mehr, weil so viel Neues nachkommt, dass man einfach so einen Overload hat.
Ja, das ist spannend. Das stimmt. Ich hatte vorhin noch so die Frage, die hast du eigentlich latent beantwortet. Ist es für dich ein Ansporn, ein David Guetta, ein Robin Schulz zu sein, zu werden? Oder ist es dann wirklich diese Dienstleistungsgeschichte, wo ich sage, ey, ich diene mehr so diesem Publikum? Wie siehst du das?
Also ich hätte das irgendwann so vor knapp 20 Jahren war so der Punkt, wo ich genau diese Überlegung hatte. Weil da hatte ich öfter Anfragen auch aus Ibiza, war auf Formentera, damals auch schon auf Mallorca aufgelegt. Und da war dann die Überlegung, okay, will ich das jetzt so ausbauen, nur mit dieser Schiene? Dann hätte auch bedeutet, dass ich mehr Musik produzieren müsste. Genau. Und da muss man ganz einfach sagen, ADHS ist für sowas nicht unbedingt gut. Ich halte das nie durch. Ich habe deswegen seit Jahren schon nichts mehr richtig produziert. Oder möchtest du dir hier in der Region einfach deine Marke aufbauen? Und ich habe mich zum einen dafür entschieden, hier zu bleiben und meine Marke aufzubauen, weil ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt war ich arrogant genug zu sagen, es gibt hier keinen, der so gut auflegt wie ich. Also heute gibt es noch nicht so viele. aber zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich niemand, wo ich gesagt habe, hey, der kann das, was ich kann. Und zum anderen bin ich ein Heimattier. Also ich muss immer mal wieder meine Mama sehen. Ich muss immer mal wieder in Trier durch die Porta Nigra gehen. Ich weiß nicht, ob ich so einfach auswandern könnte. Und das war dann damals so der Grund, wo ich gesagt habe, naja, es gibt diese Lücke hier in der Region, dass es niemanden gibt, der sagt, ich will das jetzt so kommerziell betreiben, sondern gerade damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wollte jeder so sein Ding. Es gab die House-DJs, die Hip-Hop-DJs und irgendwo die auf dem Dorf, die irgendwie die Karnevalspartys gemacht haben. Und ich habe halt gesagt, so, nö, ich eigne mir das jetzt alles an und dann bin ich der, der alles kann.
Aber für die Region entschieden.
Also ja, für deine Heimat, weil du hättest ja auch die Chance gehabt, in Köln, in Düsseldorf ja auch zu bleiben.
Ja,
vielleicht noch größere Partys zu spielen, aber so die Heimatliebe.
Ja, das finde ich spannend, weil du nimmst damit ein Wort rein, es ist das Wort Marke.
Mhm.
Ja, jetzt bist du ja wirklich jemand, der regional sehr bekannt ist, hast einen sehr aktiven Instagram-Account, da kommen wir gleich noch kurz drauf zum Abschluss. Wie hast du es geschafft, wirklich regional zum dominierenden DJ, zur Marke innerhalb dieses Segments zu werden? Was sind da so vielleicht so die zwei, drei Dinge, wo du sagst, die muss man machen, wenn man regional erfolgreich werden will?
Also ganz, ganz wichtig ist da wieder dieses Wort Konstanz. Das ist einfach immer wiederkehrend in meinem Leben. Du musst das, was du da lieferst, auch konstant liefern können. Du darfst dann nicht zu viele Schwankungen haben, also auch in deiner Leistung als DJ, als Künstler. Du darfst nicht irgendwie 3 Tage fröhlich lächelnd da stehen, ja, oder betrunken in der Ecke liegen und am Samstagabend stehst du dann irgendwie auf einem Fest vor 1000 Leuten und ziehst so eine Fluppe.
Ja.
Das funktioniert einfach nicht. Dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, sich konstant damit zu beschäftigen, was man tut. Du darfst nicht stehen bleiben. Du musst immer wieder gucken, was gibt's an neuen Trends, was ist anders, was ist neu. Das muss man nicht alles mögen. Also ich habe einen TikTok Kanal, den ich eigentlich nur zum Gucken benutze und nicht bespiele. Kann man darüber streiten, ob man das noch mehr müsste. Ich sage halt, an meiner Position, auch in meinem Alter, sehe ich es nicht als sinnvoll an. Und dann muss man auch immer mal schauen, da kommt wieder dieses Wort Extrameile, wo gibt es denn mal eine Veranstaltung, wo ich sage, okay, da spiele ich dann mal für kleineres Geld oder teilweise auch einfach komplett umsonst, weil ich eine große Audience bekomme, die mich dann einfach sehen und wahrnehmen. So, und das habe ich über sehr, sehr viele Jahre gemacht. Habe dann irgendwann mal eine Connection gehabt, dass ich in Trier bei der Stadt einen Namen hatte, dass die gesagt haben, so hey, wenn du irgendwas hast, wo offizieller Empfang ist und du willst einen DJ, der auch mal weiß, wann er sich zurücknehmen muss, wo es gar nicht darum geht, die Leute zum Tanzen zu kriegen, sondern einfach ein gutes Musikbett zu schaffen über den Abend, dann buchst du den Dominik. Und das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass ich irgendwann sagen konnte, okay, ich weiß, dass ich im Jahr meine 8, 9, 10 Anrufe von großen Firmen, von großen auch Institutionen bekomme, die sagen, wenn wir was machen, dann mit dir. So, und das ist ein Punkt, wenn man sagt, man möchte sich als Marke aufbauen, dann ist das wichtig, diese Konstanz zu schaffen. Und bei Leuten, jetzt wie zum Beispiel bei mir, wo es ja einen DJ-Künstlernamen gibt, muss es trotzdem so sein, dass man immer weiß, wer ist die Person dahinter. Also ich glaube in Trier, jetzt muss man aufpassen, dass es nicht arrogant klingt, aber ich glaube von 100.000 Trierern wissen 5%, wer ich bin. Und nicht nur mit dem DJ-Namen, sondern auch mit meinem Klarnamen. Und das ist sehr wichtig, damit die Leute irgendwann dann damit was verbinden, die Leistung damit verbinden, weil gerade bei uns im musikalischen Bereich, wenn du irgendwo ein Plakat siehst, da steht irgendein Name, dann heißt das ja nichts. Sondern die Leute müssen damit verbinden, was bedeutet das? Und ich weiß, dass es zum Glück für mich so gelaufen ist, dass mittlerweile die Leute halt sagen, okay, da kannst du hingehen, da kannst du tanzen. Das ist ein gutes Programm, das ist gut geführt. Gerade deswegen, weil mein DJ-Name ja, also Carnage bedeutet übersetzt Gemetzel, eigentlich sich ja so ein bisschen beißt mit dem, was ich da tue. Ich den Namen aber halt sehr früh bekommen habe als Teenager, weil ich damals so aussah wie die Comicfigur, auf der das basiert. Und dann irgendwann gesagt habe, so jetzt hast du den, da hatte ich ihn dann irgendwann schon 10 Jahre. Und da kam zum ersten Mal jemand, der gesagt hat, so ist vielleicht nicht so gut, wenn da das draufsteht mit Gemetzel. Und ich dann gesagt habe, gut, bei den Sachen arbeite ich dann mit meinem Klarnamen. Also es ist auch zum Beispiel so, es gab dieses Attentat im Bataclan in Paris. Mhm. Die Franzosen bezeichnen das als Le Canage. Seitdem spiele ich alle Veranstaltungen, die ich in Luxemburg oder Frankreich spiele, unter meinem Klarnamen. Da steht dann DJ Dominik Koch. Damit das nicht irgendwo jemanden falsch triggert. So, und wenn du diese Punkte die ganze Zeit so durchziehst und bei dem bleibst, wo du sagst, das ist mein Core, das ist das Wichtige, wofür ich stehen möchte, dann wird sich das irgendwann auszahlen. Das ist einfach so.
Jetzt haben wir ja viel über DJ etc. und dein Leben, wie du es da reingeführt hast, muss man sagen. Du hast vorhin, wir verraten dein Alter heute nicht.
Also doch, ich bin 48.
48, sehr gut. 48, schau mal. So, jetzt DJs, wir haben es gesagt, normalerweise 50, 60, die meisten geben dann unter ihrem, wie sagt man dann, unter ihrem Berufs... also die klappen zusammen, muss man einfach sagen.
Sie geben unter ihrem Körper
auf. Sie geben unter ihrem Körper vielleicht auf, weil sie einfach im Allerwertesten sind. So, was ist dein Plan B? Gibt es einen Plan B oder sagst du, nee, ich will das, ich nehme das mit, bis ich wirklich ins Grab? Was ist so dein Plan, wenn man Dominik nach vorne
Das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil auf der einen Seite sage ich immer, ich will das schon in den nächsten Jahren ein bisschen runterschrauben, auch deswegen zum Beispiel, dass ich jetzt gesagt habe, bei Antenne Trier, das ist eine super Sache, da will ich rein in dieses Projekt. Auf der anderen Seite habe ich immer mehr bei Kollegen auch gemerkt, die irgendwann aufgehört haben, dass die das dann schon sehr vermissen. Weil man muss auch ganz klar sagen, das ist ein Suchtfaktor. Weil man bekommt halt Endorphine, weil man auf einer Bühne steht, egal wie groß die ist. Also ich habe ja auch schon Geburtstag mit 30 Leuten gespielt. Mhm. Trotzdem kriegt man ja was daraus. Und ich glaube, dass ich das nicht so einfach missen könnte. Das hat man ja auch während Corona gemerkt, so die ersten paar Streams war es schon so, dass dann irgendwie mal Leute, die mich gut kennen, mir danach geschrieben haben, so hey, ist alles gut bei dir, weil wenn du alleine vor der Kamera stehst, performst du im ersten Moment nicht. Das muss man sich auch beibringen, das habe ich auch lernen müssen. Und das habe ich auch dann dahingehend gemerkt, dass ich gerade in der Corona-Zeit gemerkt habe, okay, du gehst jetzt mal zu jemandem, der das beruflich macht und redest mit dem und lässt dich therapieren, um zu merken, wo ist denn gerade dein Problem? Also warum bist du nicht so happy wie sonst immer in deinem eigentlich so tollen Leben? Weil es halt einfach dann an den Endorphinen gefehlt hat. So, und ich habe dann aber irgendwann für meinen schon sehr, sehr früh, wie gesagt, seit den 90ern keine Drogen mehr angefasst, für mich beschlossen, ich will das schon relativ lange machen. Also muss ich da gucken, dass ich da möglichst alles weglasse. Habe bis vor 9 Jahren auch schon mal irgendwie Alkohol getrunken, auch schon mal einen über den Durst getrunken. Und habe dann aber beschlossen, nee, möchte ich auch nicht mehr und trinke auch seitdem nicht mehr. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Und so blöd das klingt, das war auch teilweise deswegen, weil ich halt Kollegen gesehen habe, die wirklich daran kaputt gegangen sind, die Alkoholiker geworden sind, Autounfälle gebaut haben, weil sie einen über den Tee getrunken haben. Weil der Versuchungsfaktor ist natürlich sehr hoch. Man muss ehrlich sagen, wir bekommen als DJs eigentlich immer unsere Getränke umsonst, egal was es ist. Also wir könnten auch am Abend unsere 7 Gin Tonic trinken, da würde niemand fragen. Schlimmerweise fragt auch nie jemand, wie kommst du nach Hause? Und da wollte ich halt irgendwann einfach sagen, okay, ich will das nicht. Eigentlich ist mein Plan für die nächsten 5 Jahre, dass ich das runterschraube auf ungefähr die Hälfte der Gigs, die ich momentan mache und mir dann die Sachen raussuche, auf die ich so richtig Bock habe. Ob das so klappt, bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Wir sprechen in 5 Jahren.
Aber da fällt mir sofort ein, Dominik gibt sein Wissen einfach weiter in der nächsten DJ-Generation, however.
Who knows? Das habe ich teilweise auch schon gemacht. Also es gibt ein paar DJs, also wo das so gelaufen ist. Oft ist es dann so, dass die halt nicht konstant durchhalten. Also teilweise auch verständlich. Also wenn ich überlege, so mein Lieblings-DJ-Zögling, Ben Schottmann, schöne Grüße aus Kröv. Bei dem war ich Babysitter. 12 Jahre später hat sein Papa bei der Jesus Christ Standdienst gehabt und hat gesagt, darf der Ben dir ein bisschen zugucken? Und 2 Jahre später hieß es dann, darf der Ben ein bisschen auflegen? Das war dann so, wo ich sage, so mein Lieblings-DJ-Kind damals, den habe ich ganz viel gefördert, bei eigenen Produktionen geholfen. Der hat dann irgendwann gesagt, so, ich bin beruflich gerade so am Durchstarten, ich höre damit jetzt auf. Und das habe ich voll und ganz verstanden, aber dann irgendwann auch gesagt, naja, ich will jetzt mir nicht mehr so viel Energie in jemanden reinstecken, wo ich nicht weiß, dass es für mich nachher viel bringt, weil, ja, ich verdiene damit ja kein Geld.
Das Herz blutet ja dann.
Ja, aber es ist halt trotzdem immer noch so, wenn ich jetzt junge DJs sehe, höre, wenn ich die irgendwo fördern kann und sei es nur, dass ich sage, hey, guck mal, da ist eine Location, die würde zu dir passen oder umgekehrt, dann versuche ich das eigentlich auch immer noch.
Mega geil. Ja. Also, wer dich verfolgen will, wo finden wir dich? Instagram auf jeden Fall.
Instagram auf jeden Fall. Ja, das kannst du ja dann in deine Shownotes packen.
Natürlich packen wir das ein.
Und auf den besten Partys in der Region.
Ja, also alles, was hier in der Region, Trier, Luxemburg etc. ist, da bin ich schon relativ häufig zu finden. Ja.
Auf jeden Fall dabei sein. Es lohnt sich.
Es lohnt sich, ja, aus eigener Erfahrung. Dominik, also ich habe enorm viel mitgenommen von dir heute zwischen den Zeilen. Ich glaube, ja, du auch.
Sehr inspirierend.
Wenn euch die Folge mit dem Gast gefallen hat, schreibt es in den Kommentar, was du mitnimmst, ob wir das wiederholen sollen mit Gästen. All das ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Nochmal, Dominik, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Also, eine extrem geile Lebenslinie, finde ich, in einer spannenden Branche.
Mit ein paar Schwenkern, aber.
Ja, und trotzdem konstant und sehr reflektiert, finde ich. In einer Branche, wo das wirklich nicht so einfach ist. Deswegen Gratulation zu dem Weg und auf die nächsten Jahre Jesus Christ Birthday Party. Danke, Dominik.
Gerne. Bis dann. Ciao.
Ciao.